Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundem Interesse, dem Podcast, in dem es um die Balance im Leben, Ausgeglichenheit und natürlich auch um Sport geht. Wir, das sind in diesem Fall auf der einen Seite natürlich ich, bin Stefan, hallo, ich bin Softwareentwickler aus Berlin, man sollte mittlerweile vielleicht auch sagen Robotiker. Mein Schwerpunkt ist KI. Und mir gegenüber sitzt.
Hi, ich bin Max, ich komme auch aus Berlin, habe Sportwissenschaft und Geschichte studiert, Pädagogik auch tatsächlich. Und bin auch Trainer und Ausbilder so im Gesundheits- und Sportbereich.
Genau, und der eigentliche Experte hier. Und um den Satz von vorhin zu beenden, wir besprechen hier jedes Mal ein paar wichtige, manchmal kleinteilig, manchmal sehr generelle Probleme oder Ansichten für die sportliche Entwicklung, für die Ausgeglichenheit im Leben, für ein gesundes, grob könnte man sagen, ein gesundes, balanciertes Leben in Harmonie und innerem Gleichgewicht.
Uiuiui.
Heute gucken wir auf ein spezielles Thema. Heute soll es gehen um Sporternährung. Wir haben schon sehr viel über Ernährung geredet. Die Leute, die den Podcast verfolgen, wissen das. Wir gehen nicht nochmal auf die ganzen Sachen ein. Heute geht es darum, wie sieht es denn aus, wenn ich nur so allgemein Sport mache und ich jetzt zusätzlich ambitioniert bin, noch ein bisschen auf die Ernährung zusätzlich zu gucken. Denn die Hörerinnen und Hörer, die uns verfolgen, die wissen, Ernährung, Sport und auch viele andere Dinge hängen sehr eng zusammen. Und besonders, wenn man in etwas ambitioniertere Trainingsziele reingeht und dadurch auch ein höheres Trainingsaufkommen hat, dreimal die Woche oder mehr, hatten wir, glaube ich, mal gesagt, war so ungefähr die Grenze, dann kann es sinnvoll sein, auch die Ernährung entsprechend anzupassen oder zu optimieren in dem Sinne. Und darum soll es heute ein bisschen gehen. Na, mir gegenüber sitzt natürlich Max, der das gesamte Wissen hat, was man dafür benutzen kann.
Das gesamte vielleicht nicht. Das wäre ein bisschen übertrieben.
Na gut, aber der sehr viele wichtige.
Da gibt's schon Leute, die noch Ernährungsberater, die da komplett drin sind.
Okay, aber der sehr viele wichtige Einsichten bereits hat, die er mit uns für, sagen wir mal, Leute im Hobbybereich und allgemein auch Leute, die fitter werden wollen oder auch vielleicht spezielle sportliche Ziele haben, da schon sehr gut weiterhelfen kann. Und darum wäre die erste Frage natürlich an Max. Max, wie ist das denn mit der Sporternährung? Worauf muss man denn da achten? Was ist denn da so ein bisschen so der Unterschied von der normalen Ernährung, die ich jetzt täglich tue, und der von der Sporternährung? Also was ist so allgemein wichtig, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich für meinen Sport oder für Sport allgemein richtig ernähren oder optimierter?
Genau, also die Grundlagen sind relativ gleich, aber man muss nämlich bedenken, wenn ich jetzt vermehrt halt mich bewege, habe ich ja erstmal einen größeren Verbrauch an Energieträgern und habe auch einen höheren Anspruch an die Funktion meiner Systeme, die ja quasi von der Ernährung abhängig sind, wie gut sie funktionieren. Das heißt also, die Ernährung ist relevant in der Hinsicht für die Versorgung von mir mit Energie, also für meine Leistung. Das heißt, wie gut kann ich eigentlich mich trainieren? Wie gut ich mich trainieren kann, heißt ja dann auch wieder, wie groß sind die Anpassungseffekte für meine Gesundheit und Leistung?
Aha.
Wie funktioniert mein Immunsystem, weil ja der Sport an sich auch erstmal ein größerer Stressfaktor ist für den Körper, eine Belastung natürlich auch, mit der er umgehen muss. Wie gut funktionieren Reparaturmechanismen, Anpassung, Zellregeneration, Entzündungssystem und so weiter. Ja, das heißt also, als Sportler, Sportlerin, denkt man vielleicht dann nochmal so ein bisschen anders über Ernährung nach, stellt sich so Fragen, okay, was esse ich, wie viel und vor allem dann auch wann, weil das eine große Rolle spielt im Hinblick darauf, was man dann nämlich zusätzlich in seinem Alltag ja noch macht, Sport machen. Aber sonst gelten bestimmte Grundsätze, das war auch die Frage, die sind erstmal wichtig, dass ich insofern beachte, dass ich meine Energiezufuhr sicherstelle. Ja, das ist natürlich dann abhängig von meinem Trainingsvolumen, also wie viel trainiere ich, von meiner Trainingsintensität, wie schweißtreibend oder anstrengend trainiere ich. Aber Grundsätze gelten immer noch, Ausgewogenheit, um auch eine ausreichende Nährstoffversorgung zu haben, also bunt essen, das nochmal vielleicht als kurze Wiederholung zu unserer allgemeinen Folge, möglichst wenig stark verarbeitete Lebensmittel, kann man zwar mal, aber jetzt nicht nur Instant Food, regional und frisch, wenn es geht, und ansonsten pflanzenbasiert, ballaststoffreich. Das vielleicht erstmal so als grober Fahrplan für diese allgemeine Grundlagenernährung.
Okay. Das heißt, so viel ändert sich am Ende dann quasi gar nicht. Man, wenn man sich gut ernährt, dann hat man schon mal eine solide Basis, wa?
Ja.
Jetzt kommt es sicherlich dann so ein bisschen drauf an, du hast schon angesprochen, auf die Intensität des Trainings und dann am Ende, was man trainiert, was man da genau macht, aber wahrscheinlich liegt der Teufel dann jetzt so ein bisschen im Detail. Ne? Also wie ist denn da jetzt genau dann der Unterschied zu, ja, zu den allgemeinen Grundsätzen, die wir vielleicht alle kennen und so gut wie möglich eben befolgen?
Genau, ich würde vielleicht mit dir einfach mal so die die großen Nährstoffe sozusagen mal durchgehen. Ja?
Das sind Kohlenhydrate, das ist Protein, wir haben Vitamine, Mineralstoffe, ne? Und natürlich auch Fette.
Ja.
Und da gucken wir uns jetzt an, was für die Sporternährung wie sich ja genau verhält oder wie sich das anpasst.
Genau.
Okay.
Lass uns vielleicht mal bei den Kohlenhydraten anfangen. Die sind ja im Prinzip schnelle Energieträger und deswegen besonders wichtig, weil wir ja, wie gesagt, einen erhöhten Verbrauch haben, wenn wir Sport machen, uns bewegen. Das heißt, wir verbrauchen mehr Energie und müssen deswegen in der Regel auch einfach Kohlenhydrate zuführen, um fit fürs Training zu sein. Mhm. Also man würde sagen, in intensiven Trainingsphasen so 8 bis 12 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. In moderaten Phasen eher so 5 bis 7. Bei niedrig intensiven Phasen eher sowas wie 3 bis 5 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel aber zu wenig Kohlenhydrate esse, also irgendwie sei es eigentlich, ich mache Low Carb oder so.
Ja.
Das ist in der Regel bei Sportlern eher mit Nachteilen verbunden. Es gibt natürlich immer auch Gegenbeispiele, wo es vielleicht gut klappt. Aber da nimmt in der Regel Infektanfälligkeit zu, Muskelverletzungen oder Übertrainingserscheinungen. Ja, weil wir einfach die Kohlenhydrate, wie gesagt, brauchen, um uns, sag ich jetzt mal, zu fuelen. Also irgendwie, um unser Energiesystem so auszustatten, dass wir überhaupt die Trainings den Trainingsumfang und die Intensität, also das Training selber, überhaupt richtig gut machen zu können. Ja, also wir verbrauchen halt dann diese Dinge, um Trainingseffekte zu erzeugen. Dabei sollte man trotzdem möglichst nach die Gesamtenergie an jetzt so raffinierten Zucker auf so 10% begrenzen. Also nicht, dass man dann alles nur über Süßigkeiten reinholt an extra Kohlenhydraten. Ja, weil das ansonsten ungünstig sein kann, dass wir dann Entzündungen haben, könnte man jetzt genau reingucken, wie das entsteht, aber letzten Endes ist es auch so, dass wenn ich, dass ich dann eventuell andere gesundheitliche Nachteile davon trage. Also dann lieber auch hochwertige Kohlenhydrate mit einem hohen Anteil an Ballaststoffen, Vollkornprodukte, die sind tatsächlich, gibt es auch Untersuchungen zu, dass das bei Profisportlern dann mit mehr Bewegungsfreude und auch weniger Burnouts und so weiter assoziiert ist, wenn die sich mit hochwertigen Kohlenhydraten versorgen. Genau, wir gucken gleich nochmal dazu, wenn ich jetzt schon so Ballaststoffe sage und so, wie man das timen sollte, da gucken wir vielleicht später nochmal drauf. Aber grundsätzlich kann man erstmal sagen, für Sportler sind Kohlenhydrate erstmal ziemlich wichtig. Da haben wir ja auch gehört, die Menge ist ja durchaus stattlich, also da ist man dann auf jeden Fall bei den 55, 60% der Gesamtenergiezufuhr, die man zu sich nimmt, so bei Kohlenhydraten am Start, die auch die DGE in der allgemeinen Ernährung empfiehlt. Aha. Sie wird einfach nur mehr, ja, weil ich ja mehr verbrauche, okay, sozusagen. Ne? Mhm. Genau. Das sollte man jetzt auch nicht vielleicht unbedingt mit so Zuckerersatzstoffen alles ersetzen, ja, weil die binden dann wieder Wasser. Kann sein, dass ich dann Durchfall kriege, Blähung, kann dann beim Sport auch wieder stören. Ja, also nicht zu viel von dem einen, nicht zu viel von dem anderen. Mhm. Am besten, wie wir vorhin gesagt haben, gute normale Lebensmittel. Je nach, wenn ich jetzt sehr viel trainiere, muss ich natürlich genauer drauf schauen, kann ich so viel überhaupt essen? Triathleten oder so. Da wird es nochmal ganz speziell, muss man dann genau schauen, weil das dann gar nicht so einfach ist, weil die sehr viel trainieren, also die sind immer sehr nah am Training dran, und die müssen sehr viel zu sich führen.
Yeah.
Und das wird dann ein bisschen detaillierter, aber grundsätzlich können wir uns das erstmal merken, hochwertige Kohlenhydrate.
Okay, ja, interessant. Das heißt, Kohlenhydrate sind auch sozusagen das der Hauptteil der gesamten Ernährung. Den Rest baut man so ein bisschen drumrum.
Ja.
Okay, dann als nächstes Proteine. Oder? Genau. Wenn man trainiert, dann muss man viele Proteine essen, oder nicht, Max?
Genau, es ist tatsächlich grundsätzlich erstmal so. Also die Range wird sich dann jetzt für wirklich Sportler, also wir sprechen bei der Einteilung, die du genannt hast,
ja,
so ab dreimal die Woche dann vielleicht.
Mhm.
Wenn es jetzt nicht dreimal die Woche nur 10 Minuten sind, sondern schon ein bisschen längere Trainingseinheit. Von 1,2 bis 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Ja, irgendwo in dieser Range werde ich jetzt noch genauer sagen. Es gibt so ein bisschen eine unzureichende Datengrundlage für dieses Upper Intake Level, also wo ist die Grenze, wie viel Protein ich essen darf, sollte, bevor es, da gibt es so unsichere Datenlage. Ich habe jetzt gerade bis 2 Gramm irgendwie gesagt, ja. Ich sag mal so, für ein ambitioniertes Krafttraining, reichen in der Regel 1,6 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht aus.
Aha.
Auch die DGE, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, empfiehlt hier 1,2 bis 1,6. 2 Gramm wäre, oder alles über diese 1,6 bis zu 2, ist für sehr intensive Belastung in Phasen, in der ich Energierestriktion mache, weil ich mein Gewicht auch noch sozusagen nicht deutlich erhöhen möchte.
Mhm.
Ja, da muss man halt mehr mit Protein arbeiten sozusagen. Aber es gibt, die meisten Studien zeigen, wie gesagt, das ist noch nicht so ganz sichere Datengrundlage, aber dass über 1,6 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht man keine oder sehr geringe Vorteile nur noch hat. Das ist also eher was für krasse Profis im Bodybuilding oder so. Die können dann damit noch genauer rangehen. Für alle Normalsportler oder auch nicht im Bodybuilding, würde man sagen 1,6. Also das Doppelte der empfohlenen Dosis für Normalbürger wäre sozusagen das Maximum.
Mhm.
Ja. Was müsste man dafür essen? Habe ich mir mal so ein bisschen nochmal gefragt.
Das sind echt
1,6 Gramm. Ne?
Aha,
75 Kilo Person, also mal so Durchschnittsmann jetzt, sag ich jetzt mal, müsste dann 120 Gramm Protein pro Tag zu sich nehmen. Das wären jetzt isoliert immer entweder zum Beispiel 17 Eier oder 2 Putensteaks, 200 Gramm jeweils.
Also 400 Gramm Putensteak.
Genau. Oder 1,2 Kilogramm griechischen Joghurt. Oder mindestens 1 Kilogramm Hülsenfrüchte. So, aber das ist jetzt isoliert. Das heißt, in der Regel kombiniert man das ja. Und dann ist es gar nicht mehr so wild. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass in Deutschland die Allgemeinbevölkerung im Durchschnitt schon 1,2 bis 1,4 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht ist. Also die meisten sind schon, ob sie Sport machen oder keinen, schon relativ nah dran an dieser, also schon über der eigentlichen Empfehlung von 0,8.
Mhm.
Ja.
Okay.
Und bei Sportlern sollte das auch nicht so eine fixe Kennzahl sein, sondern sich eigentlich auch ein bisschen flexibel daran anpassen. Was habe ich gerade für ein Trainingsziel? Ich zum Beispiel Muskel aufbauen, Kraft aufbauen. Was habe ich für eine Trainingsintensität und was habe ich für einen Trainingsumfang? Also wenn das, sag ich mal, alles hochgeht, dass ich jetzt einfach mehr und intensiver trainiere, dann geht in der Regel auch die Proteinzufuhr hoch, weil ich halt, ja, ich sag mal grob, mehr in meinem Körper verbrauche oder kaputt mache an Muskelgewebe, was dann wieder aufgebaut werden muss und zusätzlich super kompensiert aufgebaut werden muss, sodass ich da im Prinzip dann auch hochgehe. Aber wenn ich jetzt Phasen habe, wo das ein bisschen weniger ist, kann auch der Intake ein bisschen geringer sein.
Wie ist denn das? Macht das der Körper automatisch ein bisschen? Also kriege ich dann Hunger auf, also oder werde ich nicht so schnell satt, wenn ich nicht genug Eiweiß gegessen habe? Für das Training, was ich gerade absolviere? Muss ich wirklich zählen?
Naja, also ich bin nicht so der Zähler bei den Sachen, sondern mache das ein bisschen mehr nach Gefühl, was sinnvoll ist, was man sich mal anguckt, wie viel Protein ist denn so in den klassischen Sachen, die ich so esse, damit man einen groben Überblick hat. Mhm. Ja, aber ansonsten hängt das tatsächlich auch ein bisschen von der Erfahrung und dem Körper selber ab. Aha. Ja, also das reagiert jetzt nicht sofort. Viele hören ja auf mit Sport und essen genauso weiter wie vorher und dann nimmt man halt an Fett auch zu, weil alles, was ich an Protein reinballer, was ich nicht mit Training vorher als Reiz gesetzt habe in den Muskelaufbau, wird natürlich in Energie umgesetzt. Mhm. Und wenn ich die Energie auch nicht verbrauche, speichert mein Körper die in Form von Fett.
Ja.
Das heißt, es kann passieren, dass ich jetzt denke, oh, Protein brauche ich, um Muskeln aufzubauen. Mhm. Heb 10-mal die Hantel hoch, einmal die Woche und hau mir aber wie ein Profi Protein rein, dann werde ich einfach nur dick.
Ja.
Dicker. Also ja, das ist jetzt ein bisschen, dann werde ich an Gewicht zu nehmen.
Man nimmt zu, genau. So. Und nicht unbedingt an Muskelmasse, sondern eben je nachdem, wie das Training gesetzt ist, nur den Teil umsetzen, den man als Trainingsreiz auch gesetzt hat.
Genau.
So, verstehe.
Hm. Also wichtig ist natürlich immer noch mal die Prämisse, man trainiert bei diesen ganzen Sachen, die wir sagen. Ne?
Ja.
Ja, und dann sollte man halt das Protein auch vielleicht nicht gleich auf einmal alles, haben wir schon gehört, 17 Eier jetzt als Pendant zum Beispiel, sondern gut über den Tag verteilt und vielleicht den größten Anteil nach der anstrengendsten Trainingseinheit. Mhm. Gut, würde jetzt voraussetzen, man hat 2 Trainings am Tag, was ja die meisten nicht haben. Und gut ist immer, wenn man die Proteinquellen auch ein bisschen mixt. Also jetzt nicht nur die 17 Eier oder die 2 Putensteaks, sondern miteinander mixen. Das ergibt in der Regel eine höhere biologische Wertigkeit.
Mhm. Auch tierisch-pflanzlich mixen quasi?
Genau, also Studien zeigen, dass man nicht unbedingt tierische Proteinquellen braucht für einen Muskelaufbau.
Ja.
Die sind natürlich von der biologischen Wertigkeit näher an dem, was am Ende aufgebaut wird dran. Das heißt, sie sind, sag ich mal, für unseren Körper leichter zu verarbeiten, umzubauen.
Mhm.
Auch gerade so Leucin und so weiter sind da immer ganz, ganz wichtige Aminosäuren. Aber man kann das theoretisch auch über eine rein pflanzliche Ernährung schaffen, Muskeln aufzubauen, wenn man sehr gut verschiedene pflanzliche Proteinquellen benutzt.
Verstehe.
Ja, muss man halt gut kombinieren.
Mhm.
Genau. Und dann ist die nach so einem Training die Muskelproteinsynthese, also das Herstellen von Muskeleiweiß, für 24 Stunden erhöht, also die Rate davon.
Ah.
Man hatte mal früher gesagt, so direkt danach.
Ja.
Ist auch hilfreich, gibt so ein Fenster, die ersten 2 bis 4 Stunden ist vielleicht nochmal ein bisschen stärker, aber so eigentlich hat man ein bisschen mehr Zeit, als man früher so dachte.
Also der Unterschied zwischen den ersten 4 Stunden und den ersten 24 Stunden ist da, aber nicht so sehr signifikant.
Genau, also es ist nicht so, wenn man jetzt zum Beispiel keinen Appetit hat nach dem Training, gibt es ja auch, dass man sich dann das reinquälen muss, sondern man hat da ein bisschen Zeit.
Man kann da ruhig ein bisschen warten.
Genau, und vielleicht auch nochmal der Hinweis dazu, weil da mal die Frage kommt, nach Nierenschäden zum Beispiel, das ist immer so der Klassiker, wenn man viel Protein isst, das Niere schädigt, gibt erstmal keine Belege dafür, dass das bei gesunden Menschen so ist. Habe ich aber eine Nierenkrankheit, dann sollte ich eventuell aufpassen, das mit einem Arzt überhaupt erstmal abklären. Ansonsten ist Protein erstmal gut, weil es auch sättigt, wie gesagt, viele Funktionen in unserem Körper erfüllt. Aber dazu sei gesagt, ist aber eine Korrelation, dass erhöhter Proteinkonsum mit erhöhter Gesamtsterblichkeit in Korrelation steht.
Aha.
Das heißt jetzt nicht, dass es das auslösen muss, und aber es gibt zumindest einen Hinweis darauf. Deswegen ist ja die DGE bei der Normalbevölkerung auch bei 0,8 Gramm. Also ich weiß nicht, ob deswegen, aber ich vermute, dass das eine Rolle spielt, dass das einfach reicht. Und das gilt aber nur für tierisches Protein, dieser Zusammenhang.
Oh,
also wenn ich jetzt das rein über Pflanzen esse, ist dieser Zusammenhang weg. Das heißt, kann er mit vielleicht auch anderen Inhaltsstoffen in, vielleicht einfach Leute, die viel Wurst, Fleisch, rotes Fleisch und so weiter, die haben halt einen großen Proteinkonsum und haben eine erhöhte Gesamtsterblichkeit, weil das diese Lebensmittel in der Menge viele Entzündungen erzeugen, Herz-Kreislauf-System belasten und so weiter.
Yeah.
Wenn ich aber Sport mache und meine Proteinquellen gut mixe, hauptsächlich pflanzlich, dann können natürlich Eier dazukommen, kann auch mal ein Putensteak sein, kann auch Milch, Joghurt oder was auch immer dann sein. Muss jeder für sich entscheiden. Das ist ja eine Ernährungsweise, moralische Frage und so weiter. Ja. Dann geht man eigentlich im gesunden Bereich durch. Genau.
Auch wenn man durchaus ein bisschen mehr Protein isst, hat man einfach die Nachteile von erhöhten Fleischkonsum nicht.
Würde ich jetzt mal so
formulieren. Ist ja so, ne? Aber ob das jetzt die Sterblichkeit verringert, das ist natürlich dann schwierig zu sagen. Ja. Aber die Tendenz ist natürlich erkennbar. Zumindest an der Stelle. Okay, wir du hast Fette schon angesprochen. Vielleicht wollen wir dann gleich sozusagen das Gegenteil. Protein gilt ja so als das Muskelaufbau, der Muskelaufbaustoff. Jetzt Fett, so ein bisschen genau das Gegenteil, hat einen schlechteren Ruf, als er eigentlich haben sollte. Wie sieht das denn bei der Sportlerernährung aus? Muss man da weniger, mehr, gleich? Ist egal.
Bleiben wir einfach in dem normalen Anteil. Ja. Sind wir wieder so bei 15% ungefähr vom Gesamtenergiebedarf. Und da halt darauf achten, dass es eine ordentliche Zusammenstellung ist, dass man also ungefähr zu gleichen Anteilen gesättigte, einfach ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fettsäuren hat. Ja, also die gesättigten hat man in der Regel ein bisschen viel, wenn man frittiertes isst, Butter isst, Käse isst und so weiter, dann hat man davon relativ viel. Das kann man vielleicht in der Regel so ein bisschen runterschrauben und dann versuchen, gute Öle zu benutzen. Ja, Rapsöl, Olivenöl und so weiter und maritime Fette wie aus Fisch oder Algen, die man dann sozusagen zuführt, um da gut versorgt zu sein.
Ja.
Und ansonsten, ist ja immer so ein bisschen die Frage, wenn man jetzt zum Beispiel Ausdauersportler ist, ob man dann noch mehr Fett essen sollte als Kohlenhydrate, weil Fette halt noch mehr Energie tragen und bei langen Sporteinheiten sozusagen dann natürlich auch vermehrt verbrannt werden. Ist aber trotzdem, dass man sagt, Kohlenhydrate sind hier eigentlich der wichtigste Energieträger. Es ist trotzdem so, dass gut ausdauertrainierte Leute Fett sogar früher und in einem größeren Anteil verbrennen können, tatsächlich, als wenn ich weniger gut ausdauertrainiert bin.
Aha.
Und das spart dann Kohlenhydrate ein, die man dann sozusagen in der Reserve hat, in den Glykogenreserven, wenn dann die Belastungen irgendwie nochmal intensiver werden. Das heißt, die können das einfach. Also der Stoffwechsel des Menschen passt sich an. Es hängt nicht unbedingt von dem System ab. Jetzt kann man natürlich detailliert reingucken, kann man das trainieren, indem man dann Kohlenhydrat reduziert oder sowas trainiert. Aber jetzt, sag mal, für einen Otto-Normalverbraucher, der einfach ein bisschen mehr Sport macht, auch normal ein bisschen ambitionierter, vielleicht auch mal einen Marathon mitläuft oder so, Kohlenhydrate hauptsächlich und Fette ganz normal mit dazu. Vor allem, weil die Fettverbrennung auch ein bisschen mehr Sauerstoff verbraucht als die Kohlenhydratverbrennung.
Also.
Das müsste man sowieso alles so ein bisschen gegeneinander abwägen.
Na gut, aber wenn man sagt, so normaler Anteil, dann ist das ja relativ easy erstmal. Vitamine, Mineralstoffe.
Gibt wohl keinen besonderen Mehrbedarf tatsächlich.
Oh.
An Vitaminen, teilweise auch Mineralstoffen, wohl eher nur, also wohl, das klingt, heißt immer, es ist noch nicht so gut eindeutig belegt, ne? Wohl eher bei sehr leistungsambitionierten Athleten, da spricht man also von mindestens oder von ja über 5 Stunden Training pro Woche.
Ja.
Und erhöhten Schweißverlusten, also dass man viel schwitzt dabei, dann kann es sein, dass man da ein bisschen mehr braucht, ja. Sollte aber in der Regel dadurch, dass man einfach mehr isst, weil man ja,
ja
mehr man verbraucht, hat mehr dann mehr braucht, Hunger, genau, und isst mehr, so, ja, ist es in der Regel abgedeckt. Gegebenenfalls kann es sein, dass man diese antioxidativen Vitamine A, C und E ein bisschen mehr braucht, weil man durch die Belastung induziert verstärkt freie Radikale bildet. Das ist einfach so ein Ergebnis vom Sport. Und die das dann sozusagen langfristig auch auffangen, damit man da keine Zellschäden von trägt. Mhm. Das hängt natürlich auch, das reguliert der Körper aber in der Regel eigentlich auch selber, weil diese Radikalbildung halt ja mit dem Trainingsstress sozusagen zusammenhängt, der ja dann verarbeitet wird und eigentlich uns resilienter macht. Ja. Mhm. Ja. Ansonsten eventuell Vitamin B6 ein bisschen erhöht, weil der Eiweißstoffwechsel ja ein bisschen höheren Umsatz hat, wie wir gehört haben, wenn man da Muskeln aufbaut und so weiter. Ja, und bei den Mineralstoffen kann es sein, dass man ja so Magnesium, Calcium, Eisen, Zink in der Regel vielleicht ein bisschen mehr braucht, weil man durch das viele Training mehr schwitzt und dadurch, dass diese Mineralstoffe ausschwitzt. Aber das sollte in der Regel, wenn man eine ausgewogene Ernährung hat und mehr isst, meistens abgedeckt sein. Ja, kann man sonst aber drauf gucken, wenn man sich irgendwie unwohl fühlt oder irgendwas öfter krank wird oder so, dann kann man da mal ein Auge drauf haben.
Ja.
Ansonsten gibt es aber noch bei Sportlern die Gefahr einer athletischen Osteoporose. Das heißt, wenn man ganz viel Kalzium über Schweiß verliert, dann wird, weil ich dann Kalziummangel habe, eventuell das aus den Knochen rausgezogen, um es zu benutzen für andere wichtige Funktionen, Reizübertragung, Herzfunktion, Blutgerinnung und so, die halt lebensnotwendig sind.
Ja.
Ja, und dann quasi mein Knochen schwächer wird. Es müsste aber über viele Jahre und halt extrem sein. Aber deswegen, dem kann man vorbeugen durch Kalziumzufuhr, also Milchprodukte zum Beispiel, Vitamin D, wenn man viel draußen ist oder man supplementiert ist. Und halt durch die körperliche Aktivität selber auch wieder, weil das den Knochen anregt, da sozusagen
das einzuhalten.
Das muss quasi zusammenwirken. Ne?
Ja.
Also der Mangel an Kalzium wäre halt blöd, der muss halt sozusagen dann ausgeglichen werden. Aber ist selten. Also
ja,
hab noch nie jemanden erlebt. Und bin viel mit Sportlern zusammen, der sowas hatte.
Ich würde mal zusammenfassen, dass tatsächlich, dann kommt es mehr oder weniger auf die Kohlenhydrate und Proteine an. Das ist so das Ding. Wobei mehr auf Kohlenhydrate als auf Proteine, weil Proteine man ja im Schnitt schon relativ gut isst, wenn man so mal Autonormalverbraucher ist. Vitamine ähnlich wie sonst auch, Fette auch ähnlich wie sonst auch. Das heißt, das ist relativ einfach und gar nicht so unterschiedlich in den paar Bereichen zu der normalen Ernährung. Interessant.
Also man muss halt dieses ausgewogen und vielseitig halt gut, besser in Check kriegen, als wenn man keinen Sport macht. Also, weil wir gehen ja mal davon aus, man schafft das. Yeah, aber es ist natürlich nicht so, dass jeder immer das optimal ist. Ne? Aber ich muss mich quasi ein bisschen mehr noch vielleicht darauf fokussieren, dann, damit ich mit allen Nährstoffen auch wirklich versorgt bin.
Ja.
Und Energieträgern auch.
Okay. Du hattest angerissen, dass es noch ein bisschen drauf ankommen kann, wann man ist. Ne? Du hattest diese 4-Stunden-, 24-Stunden-Regel gesagt. Jetzt ist es ja bestimmt so, besonders bei intensiven Sportarten, dass man noch mal vor dem Training sich so ein bisschen fuelen, ne? Ist jetzt versorgen, das englische Wort, versorgen muss mit Energie.
Ja.
Ist das so? Vorher, was macht man denn?
Ja, also das würde man auf jeden Fall empfehlen, oder ich jetzt. Man kann natürlich auch, theoretisch kann man ja auch nüchtern trainieren. Das heißt, man hat sich nicht gefuelt, also quasi nicht mit Kohlenhydraten nochmal extra versorgt. Und leert dann halt die Kohlenhydratspeicher mehr auf. Und dann ist so ein bisschen die Hoffnung, wenn man dann nachfüllt, dass sie sich dann mehr füllen und so weiter. Aber jetzt muss man überlegen, wenn man jetzt langfristig denkt und nicht in eine einzelne Trainingseinheit, macht es schon Sinn, sich mit Kohlenhydraten vor dem Training rechtzeitig zu versorgen, um genug Energie zu haben, auch wirklich das Training gut zu absolvieren. Weil das Training soll uns ja Reize bieten zur Anpassung meines Herz-Kreislauf-Systems, meiner Muskelphysiologie, meines Nervensystems und so weiter. Dafür, damit ich das Training also intensiv genug oder auch lang genug gegebenenfalls gestalten kann, sollte ich mich dafür versorgen. Da muss ich natürlich aufpassen, dass ich jetzt nicht zu voluminös esse, weil das dann natürlich auch wieder einfach stören kann, wenn mein Magen extrem gefüllt ist. Ja, das heißt also sehr viel Fett, sehr viel Protein, sehr viele Ballaststoffe, die ja in jetzt, sonst sehr gesunden Kohlenhydraten wie Gemüse drin ist, die sollten jetzt nicht zu nah dran sein an einer Trainingseinheit.
Aha.
Ja, weil die, wie gesagt, das Verdauungssystem sehr stark anregen, den Magen sehr füllen und das kann mich beim Training stören. Das ist also eher, wenn ich da Zeit habe, Platz habe zum Training, sag ich jetzt mal.
Also ein Müsli-Riegel würde gut gehen, zum Beispiel.
Also gut verdauliche Sachen sind kurzkettige Kohlenhydrate, da haben wir Müsli-Riegel, passt zum Beispiel ganz gut, da haben wir auch Zucker drin und so weiter, den wir dann auch direkt verbrennen können. Flüssige Nahrung, also es kann zum Beispiel auch eine Apfelschorle oder sowas sein. Oder indem ich Lebensmittel halt verarbeite, also wenn ich sie gut koche oder dann wären sie ja ein bisschen besser verdaulich. Und dann würde man jetzt sagen, Vorbelastung ist sinnvoll, wenn die Belastung über 90 Minuten ist oder die Kohlenhydratspeicher nicht voll sind, dann muss ich natürlich besonders drauf achten. Ja, ansonsten, alles darunter kann man natürlich immer sonst bewältigen. Ja, mit den Speichern, die man hat. Aber wenn man jetzt gerade lange Läufe oder lange Radfahr oder lange Einheiten hat oder man hat halt länger nichts gegessen jetzt irgendwie, dann sollte man da besonders nochmal drauf achten. Weil ansonsten, wie gesagt, der Körper einfach die Intensität reduziert, um die Fettverbrennung nutzen zu können. Wir hatten ja mal eine Folge über Stoffwechsel.
Ja.
Ne, die Fettverbrennung können wir ziemlich lange benutzen als Energiebereitstellung für unsere Bewegung. Aber die läuft langsamer an und die läuft insgesamt langsamer. Ein bisschen wie so ein Diesel. Ja. Und deswegen würde der Körper automatisch, wenn er darauf extrem umsteigt, weil die Kohlenhydratspeicher leer sind, die Intensität reduzieren. Und jetzt die Frage, was will ich? Also will ich gut trainieren, dann brauche ich halt die Kohlenhydrate.
Richtig. Das heißt, mit reduzierter Möglichkeit zu trainieren, setze ich auch einen kleineren Trainingsreiz am Ende.
Genau.
Und deswegen wäre es schon gut, wenn ich optimal möglich ausgestattet bin, so vom Fuel her, also von den Kohlenhydraten, damit ich auch den größtmöglichen Trainingsreiz setzen kann. Wenn ich mein Verhalten oder was auch immer ich tue, verbessern möchte.
Ja.
Wenn ich allerdings sage, okay, ich möchte gerne meine Fettverbrennung, weiß ich nicht, oder halt diesen Metabolismus da irgendwie stärken und benutzen, dann ist es natürlich wieder sinnvoll. Dann kann man aber auch nicht voll trainieren und hat nicht so einen Trainingsfortschritt.
Genau, in der Regel nicht. Ne? Dann hat man so nüchtern Training ist umstritten. Mhm. Also ich habe damit zum Beispiel mal ganz gute Erfahrungen gemacht, auch habe das auch mal ein bisschen probiert. Dann ohne Frühstück, dann morgens vormittags schwimmen gewesen und lief eigentlich ganz gut, aber ist relativ umstritten und sollte man dann eher nur bei moderaten Intensitäten, wenn dann. Aber jetzt für so, das ist wie gesagt speziell für die, wenn man jetzt ganz normal Sport macht, auch selbst wenn man ambitioniert ein bisschen Wettkämpfe macht, man macht Volksläufe mit oder nimmt an irgendwelchen Turnieren in seiner Sportart teil, ohne dass man jetzt auf Nationalmannschaftsebene ist, dann kann man sich in der Regel da fuelen. Und man braucht aber auch nicht gleich ein Carbo-Loading, wo man sich einen riesen Pastateller reinballert. Ja, also das ist jetzt auch dann nicht gleich notwendig. Nur wenn man jetzt wirklich sehr intensive Ausdauerbelastungen hat. Mhm. Ansonsten, ja, 3 bis 4 Stunden vorher nicht mehr zu große Portionen. Ja, und dann am besten Kohlenhydrate mit einem mittleren glykämischen Index. Ja, mhm. Und 30 bis 45 Minuten vorher kann man immer noch was essen. Vielleicht so 1 Gramm Kohlenhydrat pro Kilogramm Körpergewicht. Mittlerer bis hoher glykämischer Index, zum Beispiel eine Banane.
Aha.
Ja, oder der Müsli-Riegel oder so.
Yeah.
Ja, und natürlich vorher trinken, um Flüssigkeitsverlusten auszugleichen. Weil während der Belastung hat man eine schlechtere Resorption von Flüssigkeit. Also wenn ich natürlich lange Einheiten habe, muss ich auch währenddessen trinken. Aber ja, also so bei 60 Minuten oder so, da muss man nicht unbedingt was trinken.
Ja.
Wenn ich vorher mich versorge mit Flüssigkeit und danach, weil das kommt in der Regel eh nicht so.
Ja.
Manchmal die Schüler bei uns beim 12-Minuten-Lauf unterbrechen sie dann immer ihren Laufrhythmus, um dann zwischendurch zu trinken. Lassen sich immer so anreichen, als wären sie im Marathon. Das kommt gar nicht an, bis die fertig sind.
Ja.
Also sollten vorher trinken und danach und dann ist gut. So, ne? Also das heißt vorher, wenn ich mich auf die Trainingseinheit vorbereite oder auf den Wettkampf, vorher trinken, vorher Kohlenhydrate in der entsprechenden Zeit und nicht das Steak reinballern.
Mm,
oder den Döner. Okay.
Und während des Trainings noch was essen? Wie sieht's da aus?
Ja, essen nur bei, also sag mal, bei Trainingseinheiten oder Wettkämpfen bis 1,5-2 Stunden muss man eigentlich nichts essen, nur trinken.
Mhm.
Während langer Einheiten dann schon.
Aha, ja. Denk jetzt an Marathon.
Ja, genau. Also da kann es passieren, ne, dass man dann zum Beispiel nochmal Banane oder diese Gels oder Riegel,
mhm.
da würde man dann sagen, so 30 bis 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde kann man ungefähr so zuführen. Ja, und wenn es dann noch länger wird, über 2,5 Stunden, ist ja beim Marathon dann
ja.
bei vielen durchaus so, kann sich das nochmal erhöhen auf 60 bis 90 Gramm pro Stunde.
Mhm.
Kohlenhydrate an sich jetzt nicht pro ja. Kilogramm Körpergewicht, das wäre
also.
Zu viel.
60. Ja, da müsste man ja eine ganze Mahlzeit zwischendrin kurz ja, einlegen, sich hinsetzen, Tischtuch ausbreiten und dann danach weiterlaufen.
Ja.
Das wäre Quatsch, okay. Danach hatten wir schon ein bisschen gesagt, ne, in den nächsten 4 bis 24 Stunden oder so gibt es eine erhöhte Aufnahmebereitschaft für Proteine.
Hm.
Gibt es da noch weitere Sachen, die man beachten sollte?
Ja, also wir sind unmittelbar nach Sport besonders aufnahmefähig. Glukosetransport erhöht sich, also von Zucker im Blut.
Mhm.
Auch die Glykogensynthese erhöht sich, also dass die Glukose in Glykogen, also in die Speicherform,
mhm.
unser Muskelspeichern, umgewandelt wird. Und das alles auch insulinunabhängig. Also da ist relativ viel los. Man nennt das auch so ein Open Window. Ja, da ist quasi, ist man auch ein bisschen infektanfälliger zum Beispiel. Also das gehört da auch mit rein. Das heißt, da muss man dann so ein bisschen auch aufpassen. Deswegen ist besonders wichtig, so innerhalb der ersten 24 Stunden halt, wie gesagt, Kohlenhydrate wieder zu essen. 0,8 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also jetzt kann man sich zum Beispiel auch wieder Müsli-Riegel, Banane, Haferflocken, irgendwie sowas zuführen. Und das aber auch über eine längere Zeit. Also es hört dann nicht auf, wenn ich dann einmal Kohlenhydrate gegessen habe.
Ja.
Weil dieses Auffüllen der Glykogenspeicher braucht relativ viel Zeit. Also man sagt so 5% pro Stunde.
Oh.
Ja, deswegen ist dieses Window wahrscheinlich auch so 24 Stunden lang, ne? Und nicht mehr nur die, aber am Anfang ist es besonders offen. Und deswegen wäre es sinnvoll, das mit Eiweiß zu kombinieren. Kohlenhydrate mit Eiweiß, weil das diese Synthese von Glykogen, also des Speichers von Kohlenhydraten, unterstützt. wenn man halt ausreichende Kohlenhydratzufuhr hat. Ja? Oder wenn sie nicht erreicht wird, noch mehr wichtig. Das heißt, so 15 bis 30 Gramm Protein an sich jetzt, absolute Zahl, direkt nach dem, oder in den ersten Stunden, so nach dem Training, nach dem Sport, verkürzt wahrscheinlich die Regenerationszeit. Also ein Shake zum Beispiel, Eiweißshake oder irgendwie Quark oder Ei kann man nehmen. Wenn die keine Kohlenhydrate haben, ist ein bisschen ungünstiger, deswegen ist diese Kombination wichtig, weil die mit Kohlenhydraten es ist quasi so, dass das ja relativ schnell ins Blut gelangt und wenn ich keine Kohlenhydrate dabei habe, dann werden diese Eiweiße, wenn ich jetzt einen Shake trinke, werden die natürlich zur Energiegewinnung benutzt und nicht zum Aufbau von Muskulatur oder ähnliches. Ja. Und naja, dann, also das Eiweiß wird dann einfach als Energieträger benutzt. Und ich will es ja aber als Aufbaustoff haben.
Ach so, okay.
Deswegen nehme ich Kohlenhydrate als Energie zur Rückgewinnung von Energie und Eiweiß als Baustoff, um alles, was ich sozusagen an Reizen gesetzt habe,
das wird dann auch so
zu bauen.
Vom Körper umgesetzt. Ja, also dass der merkt dann, ach, guck mal, Kohlenhydrate sind einfacher für mich zu verwenden, um die Energie wieder bereitzustellen.
Genau.
Deswegen werden die größtenteils benutzt, anstatt das Protein.
Genau, und deswegen das mit Kohlenhydraten kombinieren, aber die meisten sind ja eh gesüßt. Und da braucht man sich also keine Gedanken machen, wenn man jetzt Shakes zum Beispiel trinkt. Aber man kann es auch ganz normal über die Ernährung machen. Ne? Also ich kann ja zum Beispiel auch Müsli mit Joghurt oder Quark oder so und dann eine Banane rein oder sowas. Dann bin ich ja ganz gut aufgestellt, weil dann die Kohlenhydrate auch sozusagen auch wieder Insulin ausschütten und dann haben wir eine anabole Wirkung und das fördert wieder die Proteinsynthese. Also ja, das heißt, wenn ich trainiert habe, kann ich also die Proteine jetzt auch zuführen. Ansonsten werden die ja, wie gesagt, dann angesetzt. Ich muss auch sagen, aus Erfahrung, wenn ich trainiere relativ viel und merke das auch, ich habe auch hohe strukturelle Belastung, also für die Muskeln, für die Knochen und so weiter. Und merke einfach, als ich dann mal ein bisschen drauf geachtet habe, die Proteinzufuhr auch zu erhöhen, bin sonst eher so ein Kohlenhydratesser gewesen wahrscheinlich, dass mir das gut getan hat in der Regeneration. Also ich merke, wenn ich vermehrt darauf achte, in harten Trainingsphasen oder Phasen, wo ich viel trainiere, dann auch wirklich Protein zu mir zu nehmen, dass ich dann besser regeneriere. Ja, also kann ich auch aus Erfahrung sagen. Und dann ist natürlich Flüssigkeit wichtig, auch direkt nach dem Training.
Aha.
Kohlenhydrate, Proteine, Flüssigkeit. Zum Beispiel über Mineralwasser oder Saftschorle, um mich wieder zu hydrieren. Ja, also weil ich natürlich ausschwitze und so weiter. Und da wäre es halt gut, wenn es wirklich Mineralwasser ist, wo ich also diese Mineralstoffe auch drin habe. Also zum Beispiel Natrium. Ja? Könnte man 1,5 Gramm Kochsalz oder sowas pro Liter reinmachen oder darauf achten, was da drin ist. Das beschleunigt dann die Hydration so ein bisschen, deswegen wäre das gut. Oder eine Saftschorle, weil ich dann gleich Kohlenhydrate habe. Also wenn ich jetzt eine Apfelsaftschorle zum Beispiel trinke, da habe ich Flüssigkeit und Mineralstoffe und Kohlenhydrate, die schnell hinzukommen.
Und wenn ich da gleich noch einen Eiweißshake reinrühre.
Genau. Es gibt tatsächlich, ich hatte mal viel recherchiert vor ein paar Jahren, gab es von einer irgendeine Gesellschaft in der Schweiz für Sporternährung. Die haben so Hot Topics immer und dann ganz viele Paper und da habe ich mal ganz viel gelesen und die hatten zum Beispiel gesagt, Schokomilch. Da tatsächlich gut funktioniert. Flüssigkeit, Kohlenhydrate und Proteine.
Ja,
also interessant. Direkt so nach dem Training.
Ja.
Ist nicht so meins, ich mag so Schokomilch nicht so gerne, aber
viele Leute mögen Schokomilch,
Genau. Also
warum nicht?
Ja.
Ja, fehlen noch die Mineralien.
Also genau, vielleicht verdünnt man die ein bisschen oder so. Ich weiß nicht, ob das dann noch schmeckt, aber
keine Ahnung. Ja. Bisschen Salz.
Genau. Kakao erzeugt ein bisschen geringere Muskelermüdung, könnte man also zum Beispiel auch vielleicht machen. Und ansonsten, weil wir gerade beim Trinken sind, Alkohol vielleicht nochmal kurz erwähnt, nicht so die beste Idee, weil es entwässert. Das heißt, es ist dann zur Regeneration ungeeignet. Wenn es alkoholfreies Bier ist oder so, dann ist es okay. Mhm. Kann man machen, würde ich jetzt.
Es ist nicht wie eine Schorle am Ende. Also du hast ja im Prinzip die Kohlenhydrate aus dem Weizen oder aus der Gerste gezogen. Und kein Alkohol und ein bisschen Flüssigkeit. Ja. Also es ist eine Apfelschorle. Apfelsaft hat ja auch ein bisschen Alkohol, ganz, ganz wenig.
Genau. Und vielleicht ein bisschen darauf achten, dass man Kalium reinkriegt, zum Beispiel über Banane, Vollkornsachen, Kartoffeln oder sowas wären jetzt Beispiele dafür. Mhm. Also, das wäre dann im Prinzip Flüssigkeit oder mit Mineralstoffen haben, vor allem Kalium und Natrium. Dass wir Protein haben, dass wir Kohlenhydrate haben. Flüssigkeit habe ich ja gesagt. Mhm. Und was man jetzt vielleicht direkt nach dem Training nicht so doll reinhauen sollte, sind Antioxidantien, die ja sonst eigentlich sehr gesund sind und auf jeden Fall auch bei der Sportlerernährung dabei sein sollten.
Ja.
Weil direkt in dieser ersten Phase danach könnte man sagen, eher weniger. Also das so Gemüse, Beeren, Olivenöl, Fischöl, Gewürze, Wurzeln und so, da sind Antioxidantien drin, weil die ja Entzündungseffekte abpuffern. Und wir wollen aber diese Entzündungseffekte ja haben, die haben wir ja extra induziert. Wir haben ja einen Trainingsreiz gesetzt, damit dort richtig was los ist, um eine Superkompensation anzuschieben oder eine Signaltransduktion, also eine Veränderung in uns, Antifragilität. Wir wollen besser werden. Wenn ich das so abpuffer, dann ist der Effekt vielleicht ein bisschen geringer. Mhm. Für alle, die ganz normal trainieren, auch vielleicht so noch kleine Wettkämpfe mitmachen, glaube ich, braucht man da echt nicht drauf achten, weil der Effekt ist gering. Aber je ambitionierter man ist oder Lust hat, darauf zu achten, kann man da natürlich das machen.
Ja.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehr viel trainiere, ich bin in einem Trainingslager oder ich bin in einem Wettkampf, jetzt Fußball-WM oder so, dann wäre es schon wieder gut, das zu machen, weil ich ja die Effekte abpuffern will. Ich will ja in dem Moment keinen Trainingsreiz setzen bei so einem Turnier, was über mehrere Tage geht oder Tour de France oder irgendwie sowas. Mhm. Oder ihr macht eine Fahrradreise über 2 Wochen, wo jeden Tag aufs Fahrrad steigt. Dann macht es schon wieder Sinn, weil ich ja den Trainingseffekt nicht so krass haben will, wie eigentlich nur durchzuhalten.
Ja, ist man dann dadurch müde? Wenn man das nicht mehr, also sozusagen hilft das auch bei der Regeneration, wenn ich diesen Entzündungsprozess abfedere?
Ja, man ist, genau, ja.
Okay, verstehe.
Aber da ist hauptsächlich, wie gesagt, Kohlenhydrate, Flüssigkeit und Proteine entscheidend für diese Regenerationseffekte.
Okay. Wie sieht das denn aus bei uns beim Kampfsport haben wir das ja so, wir sind an Gewichtsklassen gebunden. Mhm. Ne? Und jetzt kann man ja mit der Ernährung, mit dem Training und so weiter, sich da auch relativ gut spezifizieren. Mhm. Ne? Dann gibt es so kleinere Tricks kurz vorm Wettkampf, damit man in die untere Gewichtsklasse noch kommt. Und halt generell auch so die Körperkomposition, sage ich mal, möglichst viel Gewicht in Muskeln, also in Kraft zu setzen.
Aktive Masse.
Aktive Masse.
Sagt man wirklich.
Okay. Aktive Masse zu haben.
Ja.
Da ist eine Sportlerernährung, ich denke mal, so ähnlich wie wir das gerade besprochen haben, wenn wir Muskeln aufbauen wollen, dann brauchen wir halt die entsprechenden Stoffe, Proteine und so weiter in den richtigen Mengenverhältnissen. Aber wie genau kann man denn da jetzt noch steuern mit der Ernährung?
Ja, es ist absolut schwierig, ne? Weil wenn ich quasi abnehmen will und gleichzeitig intensiv trainieren möchte, weil einfach dieses Fueling dann schwieriger ist. Ne? Das heißt, grundsätzlich muss man erstmal sagen, die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin hält einen Gewichtsverlust in so 5 bis 7 Tagen von maximal 3% für vertretbar.
Oha, das ist ja relativ viel.
Ja.
Oder?
Ja, aber das muss man auch erstmal sozusagen trotzdem bewältigen. Vertretbar. Ja.
Mhm. Vertretbar, nicht gut. sondern
genau.
Okay, genau. Wenn es sein muss.
Ja. So. Also wenn ich jetzt 100 Kilo wiege, ne, dann hat er 3 Kilo, ja, das ist schon dann ordentlich. Bei 50 Kilo, was ja wahrscheinlich eher der Fall ist bei so Leuten, die geht so eher in die Richtung, da sind wir bei 1,5 Kilo in der Woche. Das geht schon, das geht theoretisch schon, ne?
Ja.
Ist aber nicht ohne. Also man würde dann in der Regel sagen, eher, wenn man eine leistungserhaltende Gewichtsreduktion haben will, weil es, in der Regel wird die Leistung damit auch ein bisschen einbrechen, ja, dann kein schnelles Gewicht machen. Dann würde man sagen, also auch hier, das klingt auch erstmal viel, aber maximal 0,5 bis 1 Kilo pro Woche. Und dann einfach täglich zum Beispiel 1000 Kilokalorien weniger als der Bedarf ist, aber mindestens 1200 Kilokalorien.
Aha.
Als pro Tag. Plus den trainingsbedingten Energieverbrauch.
Ja. Der ist natürlich schwierig zu schätzen, wenn man sich da jetzt nicht sehr mit beschäftigt.
Genau. Das heißt sowieso nichts für Anfänger, sowas sollte man dann auch. Also ist grundsätzlich erstmal nicht gesund. Ja.
Okay.
Das muss man, das kann man vielleicht vorweg mal sagen. Ja. Wir sind ja ein Gesundheitspodcast, Gewicht machen in der Hinsicht für Wettkämpfe ist nicht, weil man Bock drauf hat, das zu machen, aber es ist nichts, was nichts Gesundes. Es trägt nichts irgendwie dazu bei, dass wir.
Yeah.
Ja. Und die Untergrenze des Körperfettes ist bei Männern 5%, bei Frauen 12%. Sollte man nicht unterschreiten dann. Und dann braucht man eine sehr nährstoffdichte, Kalorien und tatsächlich dann fettreduzierte, trotzdem kohlenhydratbetonte wegen der Leistung, Mischkost mit hochwertigen Eiweißquellen.
Das musst du jetzt nochmal wiederholen, da waren jetzt so viele Sachen drin, Max.
Nährstoffdicht, also ich muss wirklich Zeug essen, wo viel drin ist.
Ja.
Sag mal jetzt, ne, das ist jetzt blöd jetzt für die Veganer, die nährstoffdichtesten Lebensmittel sind sowas wie Eier oder Meeresfrüchte, so eine Sache, ne? Das sind so richtig nährstoffdichte Lebensmittel.
Ja.
Sie soll kalorien- und fettreduziert sein.
Das bedeutet?
Aber Kohlenhydrat betont.
Kohlenhydrat und fettreduziert, aber Kohlenhydrat betont.
Ei mit hochwertiger Eiweißquellen, das heißt sowas Ei und Kartoffeln zum Beispiel. Da habe ich ja Kohlenhydrate drin, Stärke, ne? Ja. Und hab natürlich trotzdem Kalorien, das ist ja klar. Aber ich baller mir keine zusätzlichen Kalorien rein, indem ich da noch eine Sauce Hollandaise drüber mache.
Aha.
Also das ist da Kalorien- und Fettreduzierung in der Speise sozusagen, ne? Zum Beispiel. Ja. Okay. Also vielleicht mal grundsätzlich, wenn man sowas, hab das ja nun auch schon mal gemacht, ne? Wie gesagt, sollte man jetzt nicht unbedingt immer machen. Und dieser Sättigungseffekt des Eiweißes, den sollte man schon benutzen. Das heißt, wenn man dann diese Heißhungerattacken hat, sowas kann man auch allgemein fürs Abnehmen benutzen, in einem gesunden Maß, ne? Also man lässt sich Zeit und so weiter. Dann ist so ein bisschen die Faustregel: Wenn du Hunger hast, erstmal warten. Habe ich wirklich Hunger oder ist es Durst oder ist es Langeweile oder ist es was anderes? Vielleicht erstmal Wasser trinken oder sowas. Ne? So, und dann, wenn man doch sich entscheidet, was zu essen, nicht aus Reflex isst, sondern sich entscheidet dafür, dann nimmt man erstmal was Eiweißhaltiges zu sich. Und guckt dann, ob man dann immer noch Hunger hat und guckt sozusagen auf gute Kohlenhydratquellen. Und wenn ich ein Training vor mir habe, dann muss ich mich natürlich trotzdem ein bisschen fuelen mit Kohlenhydraten. Vielleicht ein bisschen reduzierter als sonst. Ja. Man den Gesamtintake so ein bisschen runterfährt. Ja, aber von der Sache her bleibt es ähnlich. Ja, oder vielleicht dann Eiweiß mit ein bisschen Salz und so weiter. Eiweißshake, bisschen Salz rein. Das hilft dann so den Appetit, sag ich mal, zu zügeln. Und weil sonst geht man an den Kühlschrank und haut sich Kohlenhydrate rein und hört nicht mehr auf.
Ja.
Weil man Heißhunger hat. Das heißt, es so als Faustregel kann man sagen, es muss immer eine gute, hochwertige Eiweißquelle dabei sein, wenn ich etwas esse. Und dadurch kriegt man das so ein bisschen runtergeregelt. Einen Scheiß kauft man sich gar nicht ein, Süßigkeiten und so weiter. Da geht man von vornherein vorbei.
Okay.
Wir reden jetzt von diesen Gewichtsreduzierungen, ne?
Also ja, ja, ja.
Kann man das ja mal machen.
Ich wollte gerade noch den Zeitplan so ein bisschen abstecken. Ist das denn, macht man das für Monate, macht man das für Wochen, macht man das in Vorbereitung auf einen Wettkampf ein paar Tage vorher?
Also so Monate das durchzuhalten ist schwierig.
Mhm.
Es sei denn, ich mache es gar nicht so extrem und dann über Monate und nehme zum Beispiel die Regeln mit und sage, ich esse relativ normal weiter, reduziere ganz leicht nur.
Mhm.
Durch zum Beispiel diese kleinen Tipps. Ja, immer eine Eiweißquelle dabei, weil die gut sättigt. Immer gute Kohlenhydrate, gute Fette und nährstoffreich. Also zum Beispiel dann, wenn ich mir Zeit lasse, Gemüse und so weiter. Viel Gemüse. Gemüse ist so, hat nicht so viel Kalorien. Und füllt aber sehr gut und ist wegen der Ballaststoffe, ja, füllt es sehr gut und ist aber auch sehr nährstoffreich. Dass unser Körper also nicht so gierig sagt, gib mir noch Nährstoffe, mir fehlt noch was. Ne?
Mhm.
Also da muss ich mich schon clever ernähren. Bunt. Und dann kann ich es über Monate machen, weil ich ja dann immer nur ganz leicht reduziere mein Kalorienintake. Aber wenn ich das jetzt diese 1000 oder irgendwie so an der Grenze, also merkbar, sag ich mal, richtig merkbar das mache, dann würde ich schon sagen, dass so eine Woche ist das schon schwer.
Okay.
Ja.
Und jetzt für die Gewichtsklasse, für den Sportler, der jetzt auf ein Event oder irgendein hinarbeitet und jetzt kommt der Tag. Muss ich jetzt eine Woche vorher anfangen? Wie viel reduziere ich? Wie mache ich das?
Na, im Idealfall fange ich vorher an. Fange ich schon vorher an und dann ist die Frage, lohnt sich das überhaupt? Also nochmal, ne?
Ja.
Ich empfehle es auch gar nicht allen.
Ja.
Jetzt Kinder, Jugendliche sowieso bitte überhaupt gar nicht machen.
Okay.
Ja, also sie sind im Wachstum, auf keinen Fall.
Ja.
Irgendwelche Gewichtsreduktionen, da kann man mal sagen, okay, ist jetzt ein halbes Kilo zu viel.
Ja.
Okay. Gucken wir mal, kannst du vielleicht ein bisschen weniger Süßigkeiten, da kriegt man das schon mal hin, ohne dass es gesundheitsgefährdend ist. Ja, aber wenn jetzt jemand noch 2 Kilo zu viel hat und es ist noch eine Woche, geht. Aber ist nicht so förderlich für die Leistung und die Gesundheit.
Okay. Verstehe.
Ja.
Ich glaube, so ein halbes Kilo, das war bei mir damals beim Judo auch so, okay, die Waage zeigt jetzt ein halbes Kilo zu viel an. Geh mal noch mal raus, lauf mal noch mal um den Block, mach mal ein bisschen so, dass es ein bisschen schwitzt. Ne? Und dann kriegt man das auch so hin.
Ja.
Ne? Ohne, dass man jetzt wirklich die Ernährung anpassen muss. Sondern
das
Ding. Wenn man allerdings 2-3 Kilo drüber ist, dann ist man halt 2-3 Kilo drüber.
Ja.
So.
Ne? Genau, also und ihr seht, ich bin halt da jetzt vorsichtig. Ne? Also natürlich gibt es Leute, die machen das mit Erfahrung, die kriegen das auch gut hin. Wir kennen ja auch einen. Schöne Grüße. Bei mir ist zum Beispiel aber eine ganz andere Körperkonstitution. Ich bin schon ziemlich schlank und wenn ich jetzt von meinen 60 auf die untere Gewichtsklasse bei 58 gehe, würde er sagen, 2 Kilo ist easy, ist bei mir aber zum Beispiel schon relativ schwer, weil ich schon weit unten bin, sozusagen.
Weil es prozentual mehr ist, als wenn du 100
würdest. Genau. Und es ist quasi schon in meinem allgemeinen Dasein schon relativ ausgereizt, sozusagen.
Ach so.
Ich habe ich habe einen normalen BMI, aber quasi im Normalbereich der untere Bereich. So. Und das würde also, geht ja sozusagen in die Unterernährung sonst rein.
Ja.
Also ist immer noch okay. Ja. Aber da merkt man, die letzten hunderte Gramm, die sind dann wirklich schwer, die verteidigt der Körper extrem. Ja? Macht er nicht umsonst. Ja?
Ja.
Und deswegen kommt es ein bisschen darauf an, woher kommt man, wie viel Erfahrung hat man, wie schwer ist man, wie viel passive Masse hat man und all so eine Sachen. Aber jetzt für so einen Gesundheitssport macht das nicht. Also, Und wenn, dann sollte man sich beraten lassen, so ein bisschen, wenn man das noch nicht gemacht hat. Ja.
Wo du jetzt gerade sagst, machst das nicht, kommt mir so ein bisschen auch der Gedanke, okay, ja, so Eiweißshakes und diese ganzen Supplemente, sagt man, glaube ich, dazu, ist das sinnvoll für den Gesundheitssport? Also klar, Eiweißshakes kann man jetzt machen, wir hatten das ja teilweise auch gesagt, ist möglich, vor allen Dingen nach dem Training, sinnvoll. Wobei Protein man ja vielleicht mit der normalen Ernährung sowieso schon genug isst. Sollte man das tun? Und wenn ja, was sollte man? Wir hatten Vitamin D zwischendurch auch supplementiert, wenn man nicht so viel draußen ist, solche Sachen, Vitamine.
Also grundsätzlich sagt man immer nicht unbedingt, wenn ich mich jetzt umfassend ausgewogen wieder all diese Sachen ernähre und dann einfach mehr esse, sollte theoretisch alles drin sein. Jetzt ist die Frage auch, kriege ich das in meinen Alltag rein? Kann ich so viel überhaupt zum Beispiel essen? So viel Proteine. Da kann so ein Shake mal einfacher sein, um den Protein-Intake zu haben, auch den Kalorien-Intake zu haben, den ich vielleicht nicht hinkriege, weil ich entweder extrem viel trainiere oder dann auch noch Arbeit und so weiter habe und das einfach vom Stress her nicht passt. Da kann man das natürlich trinken. Also ich trinke vielleicht einmal in der Woche.
Ja.
Ein Protein-Shake machst du jetzt auch nicht jeden Tag. Ne? Bin jetzt aber auch nicht so der Bodybuilding-Typ, ne? Und bei anderen Sachen auch, also für spezielle, sag ich mal, für spezielle Situationen, kann es Sinn machen. Kohlenhydrate, Proteine über diese Shakes zum Beispiel oder ein Multi-Mineralstoff, wenn ich merke, ich schwitze zum Beispiel extrem viel oder so, mehr als irgendwie andere und hab vielleicht schon irgendwie einen Mangel. Kann man ja auch messen lassen, so weiter, ne? Antioxidantien eventuell, verschiedene Sachen.
Ja.
Und da könnte man jetzt zum Beispiel sagen, du hattest jetzt, also Proteincheck haben wir, du hattest gesagt, Vitamin D könnte eine Rolle spielen, wenn ich wenig draußen bin, wenig an der Sonne und habe einen Mangel, kann man ja auch, wie gesagt, messen lassen, ist jetzt keine Kassenleistung, aber kostet 30 € oder so, dann kann man auch Vitamin D supplementieren. Vielleicht auch sowas wie Omega-3, wenn ich jetzt nicht gern Fisch esse zum Beispiel. Ja, damit ich beim Fettsäureprofil ganz gut aufgestellt bin, kann man maritime Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen. Dass man da wenigstens auf die 8% kommt. Und ansonsten vielleicht noch, wie gesagt, also so ein Mineralien eventuell, ne? Also Magnesium kann man wohl ganz gut nehmen, hilft auch beim Schlafen, oder man nimmt so ein Elektrolyte halt, wenn man das mal ins Wasser kippt. Ansonsten kriegt man halt Durchfall, wenn man zu viel davon hat.
Okay, dann kommst du wieder raus.
Relativ wenig, relativ wenig gefährlich bei so Elektrolyten. Wenn ich jetzt nicht Eisen sollte man jetzt aufpassen und Zink und sowas, ne? Die sind gefährlich zu supplementieren. Da bitte nur mit einem Arzt absprechen, haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt.
Kann sein. Aber in der Schwangerschaft macht man das manchmal.
Genau, aber es ist auch mit einem Arzt abgesprochen. Da muss man wirklich vorsichtig sein. Und ansonsten gibt es ja aber noch den Klassiker Kreatin. Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz ansprechen.
Ja, da wollte ich auch drauf
hinaus. Genau. Da muss man auch sagen, wie bei allen anderen, es gibt immer für so Supplemente Responder und Non-Responder. Also welche, die das sehr gut verwerten und annehmen, wenn ich was reinhaue, und manche, die es gar nicht gut verwerten. Ich bin zum Beispiel wahrscheinlich eher so ein Responder. Deswegen, wenn ich Supplemente nehme, nehme ich die auch nicht jeden Tag bei mir, weil das dann einfach so viel ist, weil mein Körper die offenbar so gut verwertet, dass ich dann so schon so drüber schieße. Also da muss man so ein bisschen das im Blick haben. Und Kreatin ist sinnvoll mit kleinen Effekten für so kurzzeitige intensive Belastungen bis 30 Sekunden. Das heißt, ich habe aufgrund der Energiebereitstellung, müsst ihr euch vorstellen, wir hatten schon mal darüber gesprochen, ich mache es mal ganz kurz, unsere Währung für Energie ist ATP. Alles, was wir so an Essen reinballern, wird quasi umgebaut und da kommt als Energieträger, wenn es um die Energie geht, ATP raus. Adenosintriphosphat. Also mit 3 Phosphaten ein Adenosinteilchen. Und das nimmt unser Körper, um Reizleitung zu machen und alles, was so Energie braucht, als Währung, verbraucht es ATP. Und Kreatin hat die Fähigkeit, Phosphate zu binden. Das ist dann ein Kreatinphosphat und kann dann, wenn von Adenosintriphosphat ein Phosphatteilchen abgespalten wird, dabei entsteht die Energie, die wir haben, kann Kreatinphosphat wieder ein Phosphateilchen dort ranpacken. Dadurch komme ich relativ schnell wieder an Energie. Das ist aber irgendwann aufgebraucht, deswegen sagt man so bis 30 Sekunden, hochintensive Belastung. Das heißt, ich kann, wenn ich Kreatin in mir drin habe, gut, das produziert übrigens unser Körper auch selber.
Ach so.
Ja, das muss ich also nicht von draußen zuführen, kann ich aber auch über Fleisch oder tierische Produkte essen oder halt in Pulver supplementieren. Dann kann ich Kraftleistung länger aufrechterhalten, ein kleines bisschen länger. Das heißt, ich schaffe dann vielleicht ein paar Wiederholungen mehr oder bin ein bisschen intensiver im Trainingsreiz oder habe eine bisschen kürzere Regenerationszeit. Das heißt, dass ich damit mein Training ein kleines bisschen reizvoller gestalten kann, dass mein Körper größere Reize zur Anpassung bekommt.
Aha.
Jetzt ist ganz interessant, also ist erstmal für Hobby- und für Leistungssportler sicher zu nehmen, laut International Society of Sport Nutrition. Das heißt, es ist eins der bestuntersuchtesten Supplemente, ist also ziemlich sicher. Und es gibt Hinweise darauf, das ist, wird jetzt gerade sehr gehypt und ist stark in der Forschung drin. Es gibt, ist also noch kein Beleg, aber es gibt Hinweise darauf, dass es auch sehr gut für eine bessere Kognition wirken soll, also für unsere Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsleistung. Das heißt auch unabhängig vom Sport, aber auch im Sport natürlich, gesund sein könnte.
Der geht dann ab, wie lange hält das? Also nimmt man das, wenn dann vorm Training, um diesen Effekt zu haben?
Nee.
Oder
bitte nicht direkt vorm Training oder während der Belastung,
ja,
weil das Einfluss auf den Flüssigkeitshaushalt nimmt. Ja, also das kann dann ungünstig sein, weil wir auch, wie gesagt, die Flüssigkeit für zur Verfügung brauchen für die Leistungserbringung.
Ja.
Das sollte man also getrennt von der Trainingseinheit nehmen, danach oder irgendwann anders.
Aha.
Und man muss auch sagen, wenn wir jetzt wieder bei den Gewichtsleuten sind, dass es Wasser mit einlagert. Das heißt, es kann sein, dass man dann an Gewicht zunimmt. Und ja, dann nimmt man so maximal 3 Gramm. Pro Tag 0,03 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, wenn man es ein bisschen genauer machen will, vielleicht. Manche nehmen auch mehr, aber wäre jetzt so die Empfehlung, ja, aus der Literatur heraus.
Ja.
Und dann am besten wieder mit Kohlenhydraten kombinieren, viel trinken, weil es halt, wie gesagt, auf den Wasserhaushalt auch wirkt und vielleicht Magnesium dazu. Entweder supplementieren oder Banane oder sowas. Könnten wir also zum Beispiel ein schönes Sportler Frühstück ist also ein Porridge mit Haferflocken gemacht, Joghurt, griechischer Joghurt rein, vielleicht ein paar Nüsse, eine Banane, Apfel oder nur eins davon. Wenn man will, ein bisschen Honig, da hätte man nochmal Kohlenhydrate mit dazu und vielleicht Kreatinpulver. Zum Beispiel ein bisschen.
Ja.
Ja, oder wenn ich sage, ich will noch mehr Eiweiß haben, wo ich schon Joghurt und Haferflocken drin habe, könnte ich mir auch noch ein bisschen Proteinpulver mit reinpacken. Aber ja, und wenn ich jetzt nicht gerade direkt nach dem Training bin, sondern es ist mein Frühstück, vielleicht auch ein paar Beeren drauf, Blaubeeren, Heidelbeeren, sowas, ne? Dann hat man auch noch Antioxidantien in der Gesamternährung mit drin. Das wäre zum Beispiel schon ein tolles Sportlerfrühstück.
Super. Ja, vielen, vielen Dank. Wir sind auch schon sehr weit fortgeschritten. Das war wirklich sehr, sehr interessant, sehr, sehr detailliert. Dankeschön dafür, Max. Ich fasse in guter alter Manier noch einmal kurz zusammen. Und dann schauen wir mal, was man von der Sportnerernährung insgesamt so halten kann. Also ich nehme mit, es ist im Prinzip gar nicht so viel anders, als wie man sich normal ernähren sollte, wenn man das gut tut. In den Sinnen, wie wir das schon in anderen Folgen viel beschrieben haben, das gesagt, bunt, ne, durchwachsen, viel Ballaststoffe, möglichst wenig ja, rotes Fleisch und solche Sachen, die Entzündungen hervorheben und dann halt auch ausgewogen zwischen Kohlenhydraten, Proteinen, Vitaminen, Fetten. So, wenn man jetzt allerdings dafür trainieren will, dann kann man auf die Sachen, muss man einfach ein bisschen genauer hinschauen, ne? Was für den Otto-Normalverbraucher sonst so normal irgendwie funktioniert, einen großen Toleranzbereich hat, ist dann für den Sportler, der ein bestimmtes Ziel hat, wichtiger oder nicht so wichtig. Je nachdem, was für ein Ziel man hat. Ne? Für Muskelaufbau sind Proteine sehr wichtig. Da haben wir gesagt, das ist relativ eigentlich in der durchschnittlichen Ernährung hierzulande schon drin. Aber man kann das dann natürlich mehr tracken erstmal und also aufzeichnen, gucken, was wo drin ist, dass man mehr Überblick hat. Und dann an der Stelle eventuell irgendwie noch ersetzen, also irgendwie oder ergänzen. Das heißt, mehr proteinreiche Sachen wie Eier, griechischen Joghurt oder Putensteak.
Hülsenfrüchte vielleicht noch für die, die keine tierischen Produkte essen.
In der Tat, genau.
Also Erbsen, Bohnen, Linsen, so eine Geschichten, die sind dann die proteinreichen. Mittel Tofu und sowas alles, ne?
Genau, sowas. Genau. Dann zuführen. Und für die Kohlenhydrate gilt mit das Wichtigste eigentlich, dass man genug Kohlenhydrate zu sich genommen hat, um die Energie zu haben, um ein Training absolvieren zu können. Das heißt, für hohe Intensität hatten wir gesagt 8 bis 12, moderates glaube ich 5 bis 8, low wäre 3 bis 5 und dann halt auch gute Kohlenhydrate, das heißt Vollkorn oder ja, andere Sachen, wenig Zucker und Süßigkeiten. Und wenn man das alles schafft, dann ist man schon gut aufgestellt. Fette kann man eigentlich normal weiter essen, so wie das sonst auch vorgegeben ist. Und Vitamine und Mineralstoffe kommt sehr individuell drauf an. Wenn man halt irgendwie generell dazu neigt, wenig Vitamin D zu haben, weil man draußen ist, kann man sich überlegen, das zu supplementieren oder über irgendwelche, also zu sich zu nehmen tatsächlich. Oder wenn man weiß, okay, ich habe generell irgendwie ein bisschen Kalziummangel, dann esse ich halt die Sachen, die dazu sind. Aber wenn es im Schnitt, sagen wir für den durchschnittlichen Verbraucher, der da eigentlich keine Probleme hat, muss man da jetzt nicht gesondert für ein allgemeines Training, was jetzt so bei dreimal pro Woche oder was liegt, auf eine bestimmte Sache achten.
Vielleicht nochmal so intensive Einheiten, wo wir bei den hohen Kohlenhydratzufuhren sind, da kommen viele, glaube ich, gar nicht hin, so intensiv zu trainieren. Weil man muss mal überlegen, das wäre ja bei mir mit 60 Kilo, ist das so viel, das müsste man 2 Kilo Reis oder Nudeln zu sich nehmen. Ja, also dass wenn ich jetzt einen Triathlon mache oder wirklich Marathontraining oder sowas, dann kann sowas passieren. Nur, dass man das ein bisschen einordnen kann. Ah. Die meisten sind wahrscheinlich nicht bei diesen krass intensiven
Sachen. Wirklich hochintensiv ist schon ein krasser Sportler. Das fängt nicht bei dreimal Training in der Woche an.
Ja.
So, Entschuldigung. Sondern das ist dann schon Tour de France.
Ja, so in der Art.
In der Richtung.
Genau. So.
Okay. Wir haben gesagt, man sollte vor dem Training am besten gucken, dass man sich die Kohlenhydrate zuführt, damit man das Training vernünftig absolvieren kann, um möglichst hohen Trainingsreiz setzen zu können, damit man das Training benutzt. Während des Trainings eigentlich nicht essen, außer bei wirklich langen Trainingseinheiten, so 4 Stunden oder irgendwas über 2, glaube ich. Also unter 2 meintest du nix. Darüber mal eine Banane, sowas in der Richtung. Und nach dem Training, da kommt es dann doch drauf an, was man isst, weil man da besonders aufnahmebereit ist für Kohlenhydrate oder für Proteine und so, dass man schaut, dass man das auf sein Ziel abstimmt. Wenn man Muskelaufbau betreiben will, sollte man dafür sorgen, dass genug Protein zur Verfügung steht. Wenn man möglichst auf Regeneration und so weiter ist, dann ist es eine Kombination aus Protein plus Kohlenhydrate. Und natürlich auch ein paar Mineralien, weil das sollte alles da sein. Aber das geht in der Regel halt auch bei einem normalen Essen eigentlich mit klar. Also da, je spezifischer man das natürlich macht und je high-performer man unterwegs ist, desto genauer muss man hingucken. Du hattest da Grammzahlen genannt und so weiter. Ne? Die muss ich jetzt nicht mehr machen. Das ist dann alles individuell und auch für jeden persönlich einzustellen, wie man das halt braucht. Zu trinken hat mich überrascht. Schokomilch oder Kakao nach dem Training, das ist super, ja, weil es halt auch genau das kombiniert, Kohlenhydrate, Proteine und wer noch will, streut noch ein bisschen Salz rein für die Mineralien oder macht irgendwie ein bisschen Kalium und Natrium da so ein bisschen da rein und dann ist es tatsächlich total toll. Ja, ein bisschen weniger Antioxidantien, wenn man einen Trainingsreiz setzen will, weil der sonst die Entzündungen puffert oder abfedert, die man ja eigentlich haben will, um einen Aufbau der Muskeln oder des Gesamtsystems zu erwirken mit dem Training. Allerdings während eines Wettkampfs kann es dann natürlich wieder sinnvoll sein. Entsprechend kann man das dann einstellen. Wir sind noch ein bisschen eingegangen auf die Gewichtsklassen, Gewichtsreduktion. Ist für viele entweder nicht relevant oder nicht gut. Wir haben gesagt, für Jugendliche und Leute im Wachstum sowieso nicht. Für Leute, die das gerne machen möchten, für das Training, jetzt wie gesagt nicht im Profisport, aber für ein Hobby, möglich, wenn man es machen möchte, dann kann man sozusagen muss man schauen, wie viel man abnehmen möchte oder muss. 2-3 Kilo in ein paar Wochen ist schon amtlich, aber möglich. Man muss dann gucken, dass die Performance weiterhin so bleibt. Ne? Ansonsten, wenn man das zu viel macht, dann hat man für den Wettkampf nichts gewonnen, weil man auch nicht leistungsfähig ist. Tipps dafür sind so, erstmal, wenn man Hunger hat, erstmal warten. ob man wirklich Hunger hat oder ob es nicht doch Durst ist und so, ne, dann, wenn man was isst, dann erstmal eiweißlastig, um den Hunger sozusagen zu reduzieren und zu gucken, ob es wirklich immer noch hungrig ist danach oder ob es nur irgendwie so eine Art, Jeeper war, wie sagt man so. Man hatte halt irgendwie gerade Lust, irgendwas im Bauch zu haben, so, ne. Und dann ballaststoffreich, Sachen, die füllen und nährstoffreiche Sachen essen und, dann vor dem Training trotzdem die Kohlenhydrate halt bereitstellen, damit man den Trainingsreiz wieder setzen kann. Wenn man da abnehmen möchte, dann so war das Minimum so 1200 Kilokalorien plus den Verbrauch, den man beim Training hat. Darunter auf keinen Fall. Darüber muss man dann gucken, wie lange man das eben durchhalten will. Ne? Wirklich am unteren Ende, das geht für ein paar Tage, aber nicht für Monate. Wenn man es monatelang machen will, dann muss man halt weniger reduzieren, also vielleicht so, keine Ahnung, 200-300 Kilokalorien unter dem, was man eigentlich braucht. Das hält man dann länger durch, aber auch wahrscheinlich Pausen zwischendrin. Und wenn man isst, immer eine gute Eiweißquelle dabei haben und immer die guten Kohlenhydrate essen, bitte. Dann klappt das. Na, ist natürlich schwierig, weil das dann doch für viele bestimmt eine recht große Umstellung ist. Last but not least, sagten wir noch Supplemente. Ja, ist nicht unbedingt nötig. Ne? Wenn man ausgewogen isst, dann hat man im Prinzip alles da drin. Man kann sich allerdings testen lassen und dann gucken, habe ich genug, mein Fetthaushalt ausgeglichen, ist mein Vitamin D-Wert gut und solche Sachen, wie sind meine Mineralien. Und dann kann man das anpassen, wenn man weiß, man hat generell irgendwie eine Tendenz, irgendwo zu wenig zu haben oder ein falsches Verhältnis. Dann kann man das natürlich supplementieren. Für den Durchschnittsmenschen allerdings eher nicht nötig. Man müsste dann tatsächlich individuell schauen. Und ganz zum Schluss sagt man noch über Kreatin. Kreatin so ein bisschen der Superstar gerade unter den Supplementen, weil es gehypt ist und viele Untersuchungen gab.
Aber schon.
Steigert im Prinzip alles. Man kann länger Kraft ausüben, man ist konzentrierter. Und das ist natürlich cool. Ja, das ist natürlich was viele viele wollen. Und es hat wenig Nebeneffekte. Also es lagert Wasser ein. Es ist allerdings relativ sicher trotzdem zu nehmen, weil es so gut erforscht ist. Und ja, man nimmt dann ungefähr 3 Gramm pro Tag oder sowas, zusammen mit Kohlenhydraten, natürlich guten Kohlenhydraten, zu sich. Und dann muss man halt schauen, ob das einem was bringt. Das ist sehr persönlich, ob man auf diese Supplemente überhaupt anspricht, wie man die umsetzt und so weiter. Aber wenn man das tut, dann kann man das durchaus ein paar kleinere Effekte machen.
Ein paar wenige Wiederholungen mehr schafft man vielleicht.
Ne? Genau, so, oder? Es ist nicht.
Aber es ist auch nicht teuer. Und
es ist jetzt nicht der Game Changer. Ja. Wenn man sowieso nicht trainiert, dann hilft Kreatin eben auch nicht. So.
Die Voraussetzung ist bei all diesen Sachen, dass man auch wirklich erstmal richtig trainiert, ja.
Ja. Ne, aber wenn ihr schon dabei seid und das eine Möglichkeit sucht, euch noch ein bisschen irgendwie zu verbessern, dann ist Ernährung generell und eventuell dann auch die Supplemente, je nach persönlicher Situation, eine Möglichkeit, das umzusetzen. So, eine Stunde 20. Vielen Dank für alle, die bis hier durchgehalten haben. Sporternährung ist doch ein sehr komplexes Thema, ja. Obwohl man ja sagen muss, ja, ist irgendwie gar nicht so viel anders als die normale Ernährung. Aber der Teufel liegt dann eben in den Details. Genau, in diesem Sinne, vielen lieben Dank für alle HörerInnen da draußen, die, wie gesagt, uns bis hier gefolgt sind. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr trotzdem noch mehr wissen wollt, dann schreibt uns das gerne. Ihr erreicht uns unter von-gesundem-interesse@gmx.de, erreicht Max unter Equilitastic bei Instagram und glaube auch noch bei Facebook.
Ja, da gucke ich mal nicht so viel
rein. Und genau, ansonsten liked uns gerne, gebt uns Sternchen, gebt uns Feedback, wenn euch was gefallen hat, wenn euch etwas nicht gefallen hat. Wir nehmen das gerne auf, wenn ihr Themenvorschläge habt oder andere Sachen. In jedem Falle sehen, hören wir uns dann wieder. Wir hören uns mehr als wir sehen beim nächsten Mal bei einer neuen Folge von Gesundem Interesse. Bis dahin bleibt gesund, trainiert schön und bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.